Abend, liebe Zuschauer. Kurz nach 10:30, ein bisschen später als gewohnt. Es ist gut, dass Sie wieder mit dabei sind. Die Menschen in der Ukraine sollen frieren. Auch das ist ein Teil von Putins Strategie. Aus Städten ohne Strom und Heizung sollen sie in diesem Winter fliehen, auch zu uns. Von einem historischen Fluchtwinter ist deshalb die Rede. Dabei sind schon 1 Million Ukrainer hier und es kommen ja auch Menschen aus anderen Teilen der Welt. Schafft Deutschland das noch einmal? Wie schwer wird es in Zeiten steigender Preise und wachsender Verunsicherung? Das fragen wir uns und diese Gäste.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD. Carsten Linnemann, Vizevorsitzender der CDU. Migrationsforscher Gerald Knaus. Sirka Jendis, Geschäftsführerin der Tafel Deutschland. Spiegeljournalistin Ann-Kathrin Müller. Und Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner.
Und die begrüßt die Gäste dieser Sendung nochmal ausgesprochen herzlich. Und schon geht's los. 1 Million Ukrainer sind geflohen aus ihrem Land hier zu uns nach Deutschland. Und vielleicht werden es noch mehr.
Über 1 Million Geflüchtete aus der Ukraine. Alles ganz anders als 2015.
Wir haben jetzt etwa in Niedersachsen etwas mehr als 100.000 Menschen aus der Ukraine, die aufgenommen worden sind. Und das führt in der Summe dazu, dass wir heute mehr Menschen in Niedersachsen haben als 2015.
Ja, aber diesmal mit anhaltender Solidarität, viel Zuspruch für Frauen und Kinder und wieder den alten Problemen.
Wir sind überall an der Kapazitätsgrenze angekommen und damit sind auch hier die letzten Betten belegt.
Die Wohnungssituation war ja vorher schon angespannt und jetzt kommen neue Leute, kommen mehr Leute nach Deckendorf in den Landkreis.
Gibst du selber Geld, kriegst den Zuschuss von oben. Wir können diesen Eigenanteil nicht mal leisten.
Schon greifen die alten Reflexe. Schuld an der Misere, nicht ukrainische Asylbewerber. Schattenboxen in Bayern.
Es muss sich die Bundesregierung drum kümmern und nicht so tun, als ob sie noch beliebig viele zusätzliche weitere Flüchtlinge aufnehmen könnte.
Eine Differenzierung, die im Qualm vor Ort längst verglüht. Großströmkendorf in Mecklenburg-Vorpommern. Erst das Hakenkreuz, dann der Brand. Ursache ungeklärt. Alle 14 ukrainischen Flüchtlinge können sich retten. In Bautzen der nächste Brandanschlag auf ein geplantes Flüchtlingsheim. Das hinterlässt mächtig Eindruck. Im thüringischen Eichsfeld storniert der Landrat diese dringend benötigte Unterkunft.
Wir haben die Halle nicht in Betrieb genommen, weil wir die Befürchtung hatten, es eskaliert uns.
Wie war das noch? Der Schwur durch alle Parteien.
Die Fehler des Jahres 2015 dürfen sich nicht wiederholen.
Das darf sich nicht wiederholen.
Dass das nicht auf Dauer sich jedes Jahr wiederholen kann.
Es darf sich nicht wiederholen.
Ja, wir müssen ein bisschen ordnen. Nancy Faeser ist bei uns, die Bundesinnenministerin. Frau Faeser, die Vereinten Nationen sagen, 14 Millionen Flüchtlinge hat Putins Krieg für die Welt, für Europa schon bedeutet. Mit wie viel mehr Flüchtlingen rechnen Sie eigentlich in diesem kommenden Winter, der ja noch vor uns steht?
Also wir haben erstmal seit dem 24. Februar, seit dem furchtbaren Angriffskrieg Putins in der Ukraine, immer gesagt, wir können nicht genau voraussagen, wie viele Menschen, die dort ja sehr schlimm von Bomben und Angriffen fliehen müssen, tatsächlich das Land verlassen. Wir haben sehr viele Binnengeflüchtete, die in der Ukraine geblieben sind. Und die meisten sind ja in die Nachbarländer geflohen, Polen, die Slowakei,
wenn Sie es die
Republik Moldau. Können wir nicht. Habe ich nie gemacht, halte ich auch für unseriös. Jetzt im Moment sind die Kämpfe wieder ganz, ganz stark, worunter die Menschen sehr leiden. Es wird ihnen Strom abgedreht, wie Sie gesagt haben. Ja. Also es wird ja sehr massiv auf die Menschen dort eingewirkt gerade. Das ist natürlich eine sehr schlimme Situation, was dazu führen kann, dass mehr Menschen sich auf den Weg machen.
Wir fragen jemanden, der uns bei der Beantwortung dieser Frage vielleicht ein bisschen mehr helfen kann, wiewohl das extrem schwer ist zu schätzen. Gerald Knaus ist bei uns, Soziologe, Migrationsforscher. Herr Knaus, Sie sprechen von einem historischen Fluchtwinter. Bezieht sich das ausschließlich auf die Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen?
Also darauf die Antwort ganz klar, ja. Wir haben zwar auch andere Asylsuchende, aber sowohl in der Europäischen Union als auch in Deutschland sind bis jetzt in diesem Jahr 10 von 11 Aufgenommenen aus der Ukraine. Und in diesem Winter wird sich das noch mehr in Richtung Ukrainerinnen verschieben. Aus verschiedenen Gründen bin ich überzeugt, die irreguläre Migration aus Südosteuropa, die sogenannte Balkanroute, wird zurückgehen. Aus vielen Gründen kann man diskutieren. Das wissen auch die meisten Innenministerien, auch in Österreich etwa, wo es viele Asylanträge gibt, spricht man von der Entleerung. Genau. Aber für die Ukrainer, der Entleerung der Balkanroute. Also viele, die vor 2 Jahren in Griechenland waren, am Festland, auf den Inseln, die sind jetzt nicht mehr dort, weil in Griechenland Menschen sehr schlecht behandelt werden. Und die kommen, anerkannte Flüchtlinge, 40.000 oder mehr in Deutschland und andere. Aber es kommen nur noch sehr, sehr wenige aus der Türkei nach Griechenland. Also es gibt derzeit in diesem Jahr keine große irreguläre Migration aus Afrika oder aus der Türkei in die Europäische Union.
Oder aus Afghanistan.
Oder aus Afghanistan oder aus Syrien. Es kommen kaum Leute in die EU nach. Also wir haben eine Verschiebung in der EU und die wird an ein natürliches Ende kommen. Und das ist nicht der Fall bei den Ukrainerinnen. Die sind ja vor allem Frauen und Kinder. Die kommen legal. Da gibt es eine einzige Fluchtursache. Das ist der Krieg von Putin. Mhm. Und Putins Ziel ist es, die Europäer mit der Angst vor Flüchtlingen in die Knie zu zwingen, die Gesellschaft zu spalten. Er hat gesehen, wie nervös europäische Regierungen reagiert haben auf die kleinen Zahlen aus Belarus. Und er erwartet, dass die Europäer, wenn jetzt noch einmal in diesem Winter 1 Million, 2 Millionen kämen, das war ja die Zahl, die in wenigen Wochen im letzten Winter, im Februar, März gekommen sind, wenn er die Infrastruktur zerstört, wenn er die Städte bombardiert mit iranischen Drohnen.
Und das ist eine Größenordnung, mit der Sie auch rechneten, mit der auch Deutschland rechnen muss. Wenn
Deutschland rechnete mit dieser Größenordnung im letzten April. Da haben ja viele gesagt, man bereitet sich vor für ein Szenario von 2 Millionen. Der Grund, warum es nicht dazu kam, wiederum eine einzige Erklärung. Die Ukrainer haben im Krieg, am Schlachtfeld, das Glück gedreht. Kiew wurde entlastet. Der Bürgermeister konnte ab April sagen, ihr könnt zurückkommen. Und ab Mitte April sind jeden Tag mehr Ukrainerinnen über Polen in die Ukraine gegangen, als aus der Ukraine nach Polen gekommen. Jeden Tag.
Ja.
Nun haben Millionen.
Nun ist das Gegenteil der Fall. Es ist eine Terrorstrategie von Wladimir Putin nicht nur zu beobachten, sondern sie findet einfach statt und sie vertreibt Menschen natürlich aus den Städten. Und wir rechnen hier mit einer steigenden Zahl von ukrainischen Flüchtlingen weiter. Boris Palmer ist uns aus Tübingen heute zugeschaltet, frisch gewählter Oberbürgermeister der Stadt. Herr Palmer, am Ende sind das andere Flüchtlinge heute, aber die Mathematik gewinnt und auch diese Flüchtlinge wollen und müssen untergebracht werden und brauchen eine Wohnung und brauchen einen Platz zum Verbleiben und müssen versorgt werden.
Das stimmt. Deswegen kenne ich auch keinen Kollegen, der bezweifeln würde, dass wir alle, die aus der Ukraine zu uns kommen, aufnehmen müssen, wegen Putins Angriffskrieg. Es geht um die Frage, wie wir das tun. Yeah. Und da wir in einer Welt begrenzter Ressourcen leben, entstehen Ressourcenkonkurrenzen, zum Beispiel um Wohnraum, um Kita-Plätze, um Grundschulplätze. Wenn wir das so tun, wie wir es derzeit tun, dass wir die Menschen gewissermaßen so aufnehmen, als würden wir sie voll integrieren. Und das müssen wir diskutieren, ob das richtig ist. Ob das richtig ist im Hinblick auf die Ukraine, die sich eigentlich nicht leisten kann, dauerhaft diese Menschen alle zu verlieren an Europa, in Westeuropa. Und ob es richtig ist im Hinblick auf die Konkurrenzen, die dann bei uns entstehen und die Probleme, die wir in den Kommunen dann nicht mehr alle auffangen können.
Sie müssen das nochmal erklären. Es gibt ja ein besonderes Verfahren, die ukrainischen Flüchtlinge betreffend. Die müssen nicht mehr, dazu gab es eine Richtlinie des Europarates, sie müssen nicht mehr durch das Asylverfahren, sondern sie sind im Grunde anerkannte Asylbewerber. Ah, Quatsch, anerkannte Flüchtlinge, Entschuldigung. Und mit diesem Status müssen sie logischerweise nicht mehr durch das Verfahren selbst und bekommen damit Hartz IV.
Und das ist das nicht durch das Verfahren. Dass sie nicht durch das Verfahren müssen, halte ich für völlig richtig. Wie gesagt, es gibt niemanden, der bestreitet, dass wir diese Menschen aufnehmen müssen. Ja. Ob sie deswegen sofort wie Inländer behandelt werden sollten, also Hartz IV erhalten, der sogenannte Rechtskreiswechsel, ist umstritten. Der Baden-Württembergische Städtetag und der Landkreistag sagt, wir halten das für falsch. Mhm. Und wir würden es für richtig halten, sie wie Asylbewerber, also mit den niedrigen Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes zu behandeln. Mhm. Es geht aber nicht nur um diese sogenannten Rechtskreiswechsel, sondern es geht, wie gesagt, jetzt mittlerweile, weil die Reserven aufgebraucht sind, um die Frage, welche Art von Unterkunft bieten wir? Ist es der Anspruch, eine Wohnung zu stellen oder gehen wir in Massenunterkünfte? Und bieten wir auch alle weiteren Integrationsleistungen? Auch da ein konkretes Beispiel. In Tübingen ist mittlerweile die Zahl der fehlenden Kita-Plätze etwa so groß wie die Kinder von Geflüchteten. Und da entsteht natürlich dann Druck. Und darüber müssen wir sprechen, ob es nicht vielleicht besser wäre, eine Art Kriegsnothilfe zu leisten, als die Idee der Integration von Anfang an zu betreiben.
Ja. Ann-Kathrin Müller ist bei uns aus dem Hauptstadtbüro des Spiegels, geschätzte Kollegin. Frau Müller, wir haben zitiert und nicht ohne Grund zitiert, dass alle Politiker diesen Satz 2015 darf sich nicht wiederholen sprechen. Sie helfen uns dabei zu sagen, was anders ist als 2015 und warum es so ist, dass offensichtlich viele etwas anderes verstehen, wenn sie den Satz sagen, 2015 darf sich nicht wiederholen.
Meines Erachtens wiederholt sich 2015 nicht, weil wir in einer ganz anderen Lage sind. Man hat direkt entschieden, dass diese Flüchtlinge sofort ein Aufenthaltsrecht haben. Das heißt, die Behörden sind nicht irgendwie überfordert, überlaufen oder sonst irgendwas. Am Anfang 2015 hatte man die Strukturen halt noch nicht. Die hat man dann gelernt. Also damals gab es tatsächlich Situationen, dass hier am Lageso irgendwie Wäschekörbe standen, wo Reisepässe gesammelt wurden. Und dann wusste man nachher nicht, wer zu wem gehört.
Auch Menschen standen da lange.
Und Menschen standen da sehr lange, genau. Das gibt es alles nicht mehr. Es gibt auch nicht das Problem, dass die Kommunen nicht grundsätzlich wissen, wie sie das aufziehen müssten. Man hat leider meines Erachtens diese Strukturen sehr zurückgebaut, obwohl man eigentlich wissen konnte, dass natürlich weiter Flüchtlinge kommen. Man weiß ja, Klimakrise und so weiter, das ist kein Problem, was irgendwie weg ist, selbst wenn man einen Deal mit Erdogan macht oder Ähnliches. Das heißt, die Kommunen sind besser aufgestellt, die Behörden sind besser aufgestellt. Jeder weiß, was er tut. Man setzt immer noch sehr aufs Ehrenamt. Muss man sich überlegen, ob man das will, weil irgendwann können Ehrenamtler auch wegbrechen. Aber dass diese Rhetorik jetzt wieder Einzug erhält, das finde ich das wirklich erschreckende Regel, weil dann hat man nichts aus 2015 gelernt. Wenn man jetzt wieder anfängt, diese Debatten zu führen, wer darf hier wie hin und zu welchen Sätzen und wie soll man die integrieren und so weiter, dann hat man leider nichts aus 2015 gelernt, weil das hat nur rechtsaußen geschadet, geholfen.
Das ist jetzt das Stichwort für Carsten Lindemann, stellvertretender Parteivorsitzender der CDU. Herr Lindemann, ausgerechnet in einer Situation, wo die Menschen in diesem Land wachsend Angst und Sorge hatten und wo es eine wachsende Zahl von ukrainischen Flüchtlingen gibt, haut der Vorsitzende mal einen aus und spricht von Sozialtourismus, hat sich dafür anschließend entschuldigt. Ist das nur ungeschickt gewesen oder ist es auch gefährlich, wie Frau Müller sagt?
Er hat das doch, glaube ich, an gleicher Stelle, Frau Illner, hier gemacht. Insofern ist das jetzt verschüttete Milch. Es ist passiert. Und entscheidend ist, und darüber reden wir auch in der Grundsatzkommission der CDU, dass es auf der einen Seite Humanität gibt und auf der anderen Seite Rechtsstaatlichkeit. Zum Thema Rechtsstaatlichkeit kommen wir ja gleich noch, dass wir mit Flüchtlingen, die zum Beispiel illegal hier sind, dass sie hier nicht rein dürfen in dieses Land, dass sie auch an der Grenze zurückgewiesen werden. Auf der anderen Seite Humanität, wie jetzt in Bezug auf die Ukraine. Das muss gewährleistet sein. Das kann nur gewährleistet sein, wenn wir uns selbst nicht überfordern. Gerade der Taxifahrer hier, der mich ins Studio brachte, der sagte, in Berlin fängt man jetzt an, auf Hotels zuzugehen, wo Flüchtlinge bzw. die ukrainischen Flüchtlinge dann unterkommen. Ich habe heute noch mit dem Deutschen Landkreistag gesprochen. Es gibt in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, in Bayern, in Sachsen ganz viele Länder, die sagen, wir können nicht mehr. 12 von 16 Länder können nicht mehr aufnehmen. Ich spreche fast jeden Tag über das Thema Bildung. Ja. Wir haben bei der Integration Probleme. Es sind immer mehr Menschen in der Schule, die kein Deutsch sprechen. Ich will nur sagen, es ist alles gut und richtig. Aber ich unterstütze auch Herrn Palmer, indem wir uns nicht überfordern dürfen. Ja. Und darum geht es, Frau Illner. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt.
Das ist natürlich der wichtigste Aspekt, weil eigentlich will man ja in der Sache reden. Aber nochmal die Frage, ist so etwas, wir hören nochmal ganz kurz rein von Herrn
Merz.
Wir
erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Da haben wir ein Problem, das wird größer.
Da waren Kollegen auch aus der Union verstört und haben gesagt, das hat mit unserem Wertekompass nichts zu tun in unserer Partei. Und es ist ja offensichtlich auch eine Behauptung, die gar nicht stimmte.
Friedrich Merz hat dazu alles gesagt. Ich kann dazu nur sagen, man muss den Hauptsitz hier haben in Deutschland. Natürlich kann man auch mal zurück in die Ukraine. Das ist alles rechtens. Nur am Ende des Tages.
Aber Sie sind ja legal anerkannte Flüchtlinge.
Ja, genau. Deswegen können Sie ja auch, wenn Sie mal zurück wollen, alles rechtens. Ich kann nur sagen, Frau Illner, entscheidend ist die Frage, dass wir nicht im halben Jahr wieder sitzen und sagen, jetzt ist dieses Land überfordert. Ich erlebe es in manchen Orten, dass jetzt Turnhallen genommen werden, wo die Vereine sagen, es kann doch nicht sein. Ihr habt monatelang es gewusst, die Erfahrung auch aus 2015. Und jetzt fangt ihr an, Mehrzweckhallen zu blockieren, wo wir als Vereine reingehen. Irgendwann kippt, ganz kurz, Frau Müller, ganz kurz, es kippt irgendwann die Integrationsbereitschaft. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt in dieser Sendung darüber reden. Weil wir seit Monaten diese Zahlen haben.
Es ist ja überhaupt noch kein Vertrauensverlust von irgendwas die Rede. Man sieht das auch an Umfragen nicht und so weiter. Und es ist wirklich ein bisschen schwierig.
Aber deswegen muss man doch frühzeitig anfangen und nicht warten, bis es zu spät ist.
Natürlich ist ja auch gut, dass darüber geredet wird. Grundsätzlich, man darf aber auch nichts herbeireden. Und ehrlicherweise ist es ein bisschen einfach zu sagen, das war kein normaler Vorgang. Da hat der Merz nicht aus Versehen mal was gesagt.
Soll man jetzt den ganzen Jahr darüber reden, was man mal vor vier Wochen gesagt hat? Oder sollen wir mal über die Sache reden?
Ich habe das ja recherchiert, wo das herkam, diese Info. Und die kam aus pro-russischen Querdenkerkanälen und Co. Das war russische Desinformation, die der Chef der größten Oppositionspartei in Deutschland gesagt hat. Und dann hat er sich nicht entschuldigt mit, oh, da bin ich auf was reingefallen, sondern wenn das jemand verletzt hat, dann tut's mir leid. Das ist keine richtige Entschuldigung meines Erachtens. Und wir müssen schon aufpassen, dass wir, wenn wir Probleme identifizieren, differenziert und konstruktiv darüber reden. Ja. Wir können nicht wieder den Leuten sagen, ach, es kann alles ganz schlimm werden, sondern wir müssen sagen, was können wir leisten und was können wir machen und wie können wir es machen.
Frau Faeser, die Vorwürfe von der Saskia Esken, der Parteivorsitzenden der SPD, die waren immens. Sie gab Friedrich Merz eine Mitschuld für Hass und Hetze in diesem Land, die dann auch in Gewalt münden kann. Sehen Sie das auch so? Also teilen Sie diese harte Kritik von Saskia Esken?
Meiner Auffassung nach ist es zumindest nicht gut, so etwas herbeizureden. Also es gab keinerlei Grundlage für das, was Herr Merz gesagt hat. Und meines Erachtens ist in der Bevölkerung eine Riesensolidarität da. Und man soll auch nichts herbeireden, was an Stimmungslage gar nicht da ist. Und insofern verschlimmert das eine Situation. Insofern kann das Stimmung auch anheizen. Deswegen war es so falsch, was Friedrich Merz dort gesagt hat. Und es entbehrt jeder Grundlage. Ich muss es noch mal sagen, es war tatsächlich so, dass in den sozialen Medien, das pro-russisch gesteuert war, dass wir in Deutschland so viel zahlen würden, dass alle Geflüchteten aus den Nachbarländern hierher kommen, das stimmt einfach nicht. In Polen hatte man beispielsweise direkt den Zugang zur Sozialhilfe, was es in Deutschland gar nicht gab. Und es war trotzdem nicht so, dass alle nur in Polen geblieben sind, sondern auch welche weitergegangen sind, wo sie auch Verwandtschaftsverhältnisse haben. Ich habe ganz, ganz viele Ukrainerinnen und Ukrainer kennengelernt, persönlich auch mit ihnen gesprochen. Was ich nur vermeiden will, ist, dass wir jetzt eine Situation herbeireden, die es in Deutschland gar nicht gibt. Mhm. Was ich sehr gefährlich finde, beispielsweise, wenn wir nach Bautzen gucken, was die AfD gemacht hat. Sie hat eine Stimmung herbeigeredet, die zu Gewalt an einer Flüchtlingsunterkunft geführt hat und auch Menschen hätte treffen können.
Weil sie zwei Tage vorher
genau, demonstriert hat, weil sie zwei Tage vorher in einer Art und Weise demonstriert haben und Sachen behauptet haben, die einfach nicht stimmen, an Hass und Hetze gegen Geflüchtete. Und die Konsequenz war, dass zwei Tage später eine Flüchtlingsunterkunft in Bautzen gebrannt hat. Und deswegen können solche Äußerungen auch solche Taten bewirken. Und deswegen sollten wir uns alle miteinander doch darauf konzentrieren, was in der Bevölkerung die Stimmung ist. Und ich bin niemand, der was schönreden möchte. Also ich bin ganz auch bei den Kommunen. Ich habe vor kurzem ja die kommunalen Spitzenverbände eingeladen, vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern geredet. Und ich habe sehr viel Verständnis, wenn die sagen, wir haben Kapazitätsprobleme, wir müssen da gemeinsam Lösungen finden. Deswegen habe ich jetzt auch noch mal eingeladen.
Es geht um Geld, es geht auch um Jobcenter. Genau. Da klopfen jetzt 600.000 zusätzliche Kunden an.
Ja, die aber das funktioniert überraschend gut. Also wenn man sich auch das mal anguckt, alle haben befürchtet, das wird ganz schrecklich, das wird nicht bewältigt. Es wird bewältigt, es klappt gut bei den BAs. Ja. Und wenn ich das noch gerade sagen darf, was ich wichtig finde, ist, dass wir in so einer Situation eben eher helfen und den Kommunen zur Seite stehen. Deswegen habe ich eingeladen, dass wir gemeinsam darüber reden, Bund, Land und Kommunen, wie wir noch zusätzliche Unterkünfte zur Verfügung stellen können. Es gibt immer noch Bundesliegenschaften, die zur Verfügung gestellt werden können. Und die Länder waren auch bereit, in dem letzten treffen.
4.000 Plätze annotiert, glaube ich. Das ja ist so viel, wie man
70.000 schon zur Verfügung gestellt, ja, jetzt. Und okay, wir haben 6.500 weitere Liegenschaften, mhm, die man dann auch noch zur Verfügung stellen könnte. Insofern ist da viel drin. Und auch die Länder haben sich bereit erklärt, da zu unterstützen. Und das ist aus meiner Sicht der richtige Weg.
Auch ein Weg. Wir sind bei Boris Palmer und sagen nochmal und erinnern uns, Herr Palmer, daran, dass Sie Friedrich Merz damals in der Sache Recht gegeben haben. Damals klingt so, als wäre es irgendwie wie in 21 gewesen. Wir reden von vor einem Monat. Haben Sie denn das, Sie haben es im Grunde schon gesagt, Sie sagen, wir können, wir sollten den Ukrainern im Grunde nicht diesen höheren Standard zahlen, sondern sie wie Asylbewerber behandeln?
Also den Begriff Sozialtourismus halte ich für völlig daneben und dafür wird Friedrich Merz zu Recht kritisiert. Aber unser Landrat hier in Tübingen, der auch stellvertretender Präsident des Deutschen Landkreistages ist, sagt ganz klar, wenn man in die Pässe schaut, leider wird es nicht systematisch gemacht, aber wenn man in die Pässe schaut, dann sieht man in jüngerer Zeit, dass da viele kommen, ukrainische Staatsbürger, die vorher Zuflucht bereits in südeuropäischen Ländern gefunden haben. Und es wird aus Gesprächen auch deutlich, dass dabei das äußerst hohe Leistungsniveau in Deutschland eine Rolle spielt. Das wäre auch überraschend, wenn es nicht so wäre. Und daraus resultiert schon die Forderung, diesen zusätzlichen Effekt, da wir an unseren Kapazitätsgrenzen arbeiten, ja, einer Sekundärmigration in Europa nicht noch zu befördern durch diesen sogenannten Rechtskreiswechsel und es bei den früheren Leistungen zu belassen. Ich kann auch gar nicht verstehen, warum ein ukrainischer Staatsbürger andere Leistungen erhalten muss als ein syrischer Kriegsflüchtling, sind ja beides Kriegsflüchtlinge. Mhm.
Das ist in Europa entschieden worden.
Das ist eine europäische Richtlinie,
Richtlinie, die das genau vorsieht.
Herr Knaus, und dennoch ist es ja jetzt erstmal eine ganz logische Frage, also es gibt zwei ganz logische Fragen. Diese Flüchtlinge gehen ja in der Regel relativ schnell wieder nach Hause zurück und wollen das auch. Warum sollte man sie denn eigentlich voll integrieren in eine Gesellschaft? Und das ist ja das Argument von Herrn Palmer gewesen, wenn wir eigentlich uns für sie wünschen, dass sie möglichst schnell wieder in ihre Familien zurück können und in ihre Heimat können.
Ja, also zunächst ist das, muss man schon präzise sein. Es gibt nicht zwei Arten von Flüchtlingen. Es gibt Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge. Die Ukrainer wurden eben ohne Asylverfahren anerkannt. Jetzt ist die zweite Frage, und das ist eine Frage, die muss jedes Land entscheiden, welche Leistungen gibt man ihnen? Und da kommen wir auf eine sehr interessante Frage. Es ist wahr, die meisten Ukrainer, dreimal so viele pro Kopf, sind in Tschechien. In Warschau allein, nur in der Stadt Warschau, sind 140.000 Ukrainerinnen mit Kindern, mehr als in ganz Baden-Württemberg. Die Tschechische Republik hat dreimal mehr pro Kopf als Baden-Württemberg mit der gleichen Einwohnerzahl. Die schaffen's. So, jetzt ist aber die Frage, heißt das, dass die Kommunen nicht recht haben, wenn sie sich beklagen, dass sie überfordert sind? Weil die Verwaltungen, und das ist mein Eindruck aus vielen Gesprächen mit Ausländerämtern, mit Sozialämtern, die fühlen einen enormen Druck, weil sie sehr, sehr viel mehr Fälle zu bearbeiten haben, weil sie Krankenstand haben, weil sie Lehrstellen haben, weil es ihnen schwerfällt, Leute zu rekrutieren. Mhm. Ich glaube, wenn man da ansetzt und Verfahren vereinfacht, wenn man da sagt, okay, wir stehen vor der größten Flüchtlingskatastrophe seit den 40er Jahren in Europa. Wir stehen vor einem Versuch, durch Terror gegen Zivilisten Europa zu erpressen. Wir müssen so signalisieren an Putin, dass er damit keinen Erfolg hat. Da müssen wir das Land zusammenhalten und konkrete praktische Lösungen finden.
Also, aber noch mal ganz konkret gefragt, würden denn weniger ukrainische Flüchtlinge in dieses Land kommen, wenn sie 150 Euro weniger bekämen?
Also die meisten Ukrainer in Polen, Tschechien wie in Deutschland sind von Familien aufgenommen. Und eine der spannenden Fragen ist, kann man, und das ist entscheidend, weil wenn die Zivilgesellschaft jetzt nicht mehr mitmacht, wenn die überfordert wird, dann wird das Problem unlösbar. In Polen, in Tschechien wie in Deutschland. Kann man den Familien mehr helfen? Und jetzt hat dieser Rechtskreiswechsel es ja ermöglicht. Es gibt auch Wohngeld. Ich glaube aber, das Problem ist, es ist sehr kompliziert. Man bräuchte ein System, wo man es ermöglicht, dass eine Familie, wie in England sagt, ein Haushalt, wir nehmen für 6 Monate jemanden auf, dass es da einen unkomplizierten Zuschuss gibt. Da gibt es Möglichkeiten, das auszuzahlen. Dann muss man der Familie kein Wohngeld mehr bezahlen. Das ist für den Staat billiger und diese Person käme unter für 6 Monate. Da muss ich aber dazu sagen, was die Integration betrifft. Was ist denn Integration? Kindergarten und Schule für Kinder, die ohnehin schon traumatisiert sind. Dass man, und man weiß nicht, wann sie in das kaputte Mariupol oder Kharkiv wieder zurück können. Ich habe das ja erlebt in Bosnien. Da sind ja auch einige zurückgegangen. Aber wie lange hat es gedauert, die Gebiete sind von Russen besetzt, die Infrastruktur wird zerstört, da gibt es keinen Strom, da gibt es keine so. Das heißt, denen jetzt ein möglichst normales Leben zu bieten, ist sinnvoll. Aber ich bin total bei Herrn Palmer, wenn man da die Frage stellt, wie könnte man die Deutschland entlasten, indem man beispielsweise eine umsetzbare Lösung auf europäischer Ebene hätte. Und ein Vorschlag, warum ist es nicht möglich für Haushalte in Toulouse, in Bordeaux, in Valencia, in Lissabon, sich auf einer europäischen Plattform zu melden, zu sagen, wir wollen helfen, aus einem europäischen Fonds diesen Haushalten 500 Euro zu geben, und dann können, rechtlich ist es möglich, dann können die Ukrainerinnen, die jetzt vielleicht in den nächsten Monaten in Moldau oder Warschau ankommen, auch dorthin gehen und nicht in einer Turnhalle in Baden-Württemberg, denn in ganz Frankreich haben derzeit nur 20.000 Ukrainerinnen bei Familien Unterschlupf gefunden. Frankreich hat insgesamt weniger aufgenommen als nur Baden-Württemberg. Und ich glaube, wenn wir die Debatte in die Richtung von Lösungen lenken.
Dann haben wir jetzt aber gleich einen guten Impuls, in genau diese Richtung zu denken. Wir fragen als erstes, würde ich sagen, Boris Palmer. Ist das etwas, also erstens haben wir eine völlig neue Situation. Man muss in Europa darüber nachdenken, wie man die Polen, die Tschechen und Deutschland entlastet. Und könnte dieser Vorschlag von Herrn Knaus einer sein, der die Unterstützung des Oberbürgermeisters von Tübingen findet, wo Sie sagen, das ist ein guter Ansatz, wieder lieber mehr zurück, die private Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge zu fordern und zu fördern und auch finanziell zu fördern, als eben nun nach Containern, nach Turnhallen, nach Hotels zu schauen? Lange Frage, hier ist die Antwort.
Ich finde es einen sehr guten Vorschlag, zumal wir im Moment eher erleben, dass die private Aufnahme aus dem Frühjahr an ein Ende kommt und die Leute sagen, das geht jetzt zu lang, wir können nicht mehr. Und die Stadt soll dafür wieder die Verantwortung übernehmen. Auch eine europäische Denkweise gefällt mir sehr gut. Ich glaube, Dani Cohn-Bendit hat vor 5-6 Jahren schon mal was ganz Ähnliches vorgeschlagen, ist leider nie realisiert worden. Und im Hinblick auf Lösungen würde ich auch gern das Thema Kinder nochmal ganz praktisch ansprechen, weil mich das sehr umtreibt. Wir haben wirklich einen dramatischen Mangel, wenn Erzieherinnen nicht da sind, dann kann unter Umständen die Ärztin nicht arbeiten, weil das Kind nicht versorgt ist. Und das gibt's Land auf Land ab. Man könnte auch sagen, Gebäude zu finden ist einfacher. Ja. Machen wir Spielgruppen für die ukrainischen Kinder, wo ukrainische Eltern die Betreuung übernehmen. Lassen wir die ganzen deutschen Standards des Kommunalverbands für Jugend und Soziales weg, weil dann ist das alles von vornherein verboten, sondern lassen wir die Kinder dort zusammen doch auch von ukrainischen Eltern betreuen und geben dazu noch ein bisschen Geld für Spielmaterial. Das würde entlasten und würde diese Konkurrenz, die ich fürchte, mit den Eltern, die sagen, ich kann nicht mehr zur Arbeit gehen, weil ich keinen Kita-Platz kriege, deutlich entschärfen. Es ist ja toll, dass wir dieses Mal kein Stimmungsproblem haben, das nehme ich auch so wahr. Umso mehr sollten wir uns konzentrieren auf reale Lösungen, die diesen Druck rausnehmen aus den überlasteten Systemen.
Herr Knaus hebt gerade noch mal den Finger, Herr Müller ist dann dran.
Nur zwei Fakten. Ja. Genauso haben Sie das in Tschechien gemacht. Ukrainische Freunde von mir sind in Prag angekommen und da gab es eine selbstorganisierte Gruppe, die hatte einen Raum und da war sofort ein Platz für die Kinder in einem Kindergarten nach einer Woche. Ich glaube, da muss man einfach pragmatischer denken. Und das Zweite, in England hat es so ein Programm, da gibt es ein Programm, Haushalte können sich melden für 6 Monate. Sie kriegen einen Zuschuss jeden Monat, 350 Pfund. Die Erfahrung bis jetzt ist, 70% sind nach den 6 Monaten bereit weiterzumachen, 30% nicht. Ich glaube, auch in Deutschland ist es klar, wenn jemand sein Wochenendhaus oder eine Zweitwohnung oder Räume zur Verfügung stellt und jetzt steigen die Energiepreise, jetzt steigt die Inflation und man hat keine Unterstützung, dann ist es schwierig. Aber ich glaube, und manche können auch nicht länger. Aber wenn man der Zivilgesellschaft in Deutschland und in Europa sagt, es geht hier wirklich um eine humanitäre Großtat, wir werden erpresst, diese Frauen und Kinder wollen zurück, sie können aber jetzt nicht.
Um eine temporäre Hilfe. Frau Müller ist endlich dran, dann Herr Lindemann.
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Natürlich, ich bin auch für pragmatische Lösungen. Die Frage ist halt, können wir wirklich annehmen, dass diese Frauen und Kinder schnell zurückkommen? Also der Winter kommt, es kommt Eis, man weiß nicht, wie der Krieg sich entwickelt. Wir tun ehrlicherweise als Deutschland nicht so viel wie andere Länder dafür, um der Ukraine zu helfen in diesem Krieg mit Waffen und Co. Das heißt, wenn man sagt, man möchte, dass diese Leute zurückgehen können, weil sonst schaffen wir das nicht, dann muss man auf der anderen Seite das andere tun. Man könnte aber auch sagen, wir haben ein wahnsinniges Problem in Deutschland, Arbeitskräfte zu finden. Und Menschen, die hier grundsätzlich bleiben wollen, oder bleiben müssen, sollten wir so weit integrieren, dass sie eben dann auch auf den Arbeitsmarkt. 85 Milliarden fehlen jedes Jahr, geht der deutschen Wirtschaft verloren, weil es nicht genug Arbeitskräfte gibt. Und noch ein Punkt, die Frage der Pull-Faktoren. Das sehe ich so nicht. Also das, was Herr Palmer sagt, dass Leute hier hinkommen, weil sie irgendwie 150 Euro mehr bekommen oder so, das ist durch nichts belegt, außer dass es erstmal auf den ersten Blick logisch klingt. Aber die Leute ziehen dann vielleicht nochmal um, weil sie Familienmitglieder woanders haben oder sonst was. Es gab in anderen europäischen Ländern sehr viel früher Zugang zum Sozialsystem und die Leute sind aber trotzdem hier hingekommen. Also das ist so einfach nicht, sonst würden die Leute auch nicht in Polen, Tschechien und Co. bleiben.
Herr Lindemann, wir können noch mal eine andere Frage stellen und können sagen, die Menschen werden nach anderthalb, zwei Jahren hoffentlich wieder in ihre Heimat zurückgehen. Sie gehen ja sogar jetzt während des Krieges schon wieder zurück, weil sie eben in der Ukraine sein möchten und in ihren Familien leben möchten und helfen wollen. Wäre es nicht völlig in Ordnung, Ihnen für diese Zeit dieses höhere Geld zuzugestehen? Warum ist das so ein Problem?
Also erstmal glaube ich auch, dass der Großteil ganz klar zurückgeht und schnell zurückgehen will. Mhm. Bei allen anderen Flüchtlingen, das haben wir 2015 bis heute gesehen, die wollen ganz klar nach Deutschland, weil wir den höchsten Sozialstandard weltweit haben. Da gibt es gar nichts dran, drumherum zu reden.
Es gibt gute Studien gegen, die dem widersprechen.
Ja, man merkt das jetzt auch im Moment. Die Polizei, die Bundespolizei im Moment fängt jeden Tag zwischen 450 und 500 Personen auf, die unerlaubt einreisen. Wir haben im Moment beim BAMF, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 1200 bis 1500 Erstanträge. Das ist schon ein Problem. 20.000 im Oktober. Frau Faeser, Sie kennen die Zahlen, 160.000, 170.000. Das muss man einfach realisieren. Und das darf man auch nicht kleinreden. Das sind Menschen, die wollen gezielt nach Deutschland. Die wollen nicht nach Bulgarien, die wollen gezielt nach Deutschland. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Natürlich müssen wir aufpassen bei den Pull-Faktoren. Und ich teile das, was Herr Palmer sagt. Wir müssen schon einen Standard haben für diejenigen, die hier Zuflucht suchen. Und die Idee, privat zu unterstützen von Herrn Knaus, finde ich klasse. Warum? Weil wir die ersten Indikatoren haben, wo viele sagen, ich würde gerne jemanden aufnehmen, aber ich kann mir die Heizkosten nicht mehr leisten für dieses Zimmer. Dass dann jetzt der Staat sagt, komm, wir unterstützen, eine klasse Idee, nehme ich gerne mit und versuche ich mit umzusetzen.
Unbedingt.
Also ich würde gerne auch noch mal anfangen, weil das mit den Pull-Faktoren ist wirklich durch nichts belegt. Es stimmt einfach nicht, dass Menschen hierher kommen, weil sie mehr Geld bekommen. Es ist durch nichts belegt. Das muss man einfach noch mal festhalten. Und ich möchte noch mal an den Ursprung zurückgehen. Wir haben ja was Historisches geschafft als Europäische Union. Wir haben im Februar, beziehungsweise ein paar Tage danach, als der Krieg ausgebrochen ist, als Putin diesen furchtbaren Angriff gestartet hat, haben wir ja diese Richtlinie in Gang gesetzt, die ja Kriterien hat. Also auch zum Beispiel den Zugang zum Arbeitsmarkt, der ist darin geregelt. Weil jetzt auch die Frage ist, wie kann man Übergänge organisieren. Also wir haben eine Rechtslage, die vorsieht, dass wenn man so eine Richtlinie in Gang setzt, wegen eines Kriegsausbruchs, dass wir eine sehr schnelle Integration damit auch verbinden. Ich wollte das nur noch mal sagen, weil das hier so ein bisschen in der Diskussion jetzt war, ist es, können wir davon abrücken oder nicht? Das ist erstmal die Rechtslage. Und ich halte das auch für richtig, Herr Knaus hat es gesagt, die Kinder sind schwer traumatisiert, die hierher kommen, die brauchen eine Struktur, die brauchen eine Kindertagesstätte, eine Schule, wo sie ein normales Leben bekommen, auch mit anderen Kindern und möglichst auch mit Kindern, die sich hier auskennen und wohlfühlen, ihnen dabei helfen können, hier anzukommen. Ich bin immer für pragmatische Lösungen zu haben und ich wäre, glaube ich, die Letzte, die sagt, der Standard muss in der Kita noch eingehalten werden. Da glaube ich schon, dass man auch darüber reden kann, wie man das schnell verbessern kann. Aber dass jetzt der Erzieherinnenmangel so hervorgehoben wird, der war vorher ehrlich gesagt auch schon da. Das macht es nicht besser, aber es ist unredlich, das in diese Verbindung zu bringen, weil wir müssen doch alles dafür tun, die Gesellschaft zusammenzuhalten.
Genau.
Und deswegen sollten wir diese Zusammenhänge nicht Menschen gegen Menschen
ausspielen. Aber jetzt kommen wir ja genau in eine Situation, in der auch die Deutschen noch nicht waren. Wir haben eine große Krise in Bezug auf diesen Russlandkrieg, den Moskau gegen die Ukraine führt. Wir haben eine wachsende Inflation, wir haben Energiepreise, die durch die Decke schießen. Wir haben nicht nur eine Rezessionsgefahr, sondern wir sind eigentlich kurz vor ihr. Es trifft also eine Bevölkerung in Angst auf eine große Zahl von Flüchtlingen. Und ich möchte gern unbedingt jemanden mit in die Runde holen und Ihnen kurz vorstellen. Sirka Jendes, nämlich die Geschäftsführerin der Tafel in Deutschland.
Deutschland. Frau Jendes, Sie haben, wenn man das, diese Situationsbeschreibung mal nimmt, so eine Art Seismographenfunktion. Sie sehen sofort, wenn sich etwas verändert. Hier ist eine Bevölkerung hochalarmiert, ob der Situation, in der sich Europa und Deutschland gerade befindet, viele Krisen übereinander. Und auf diese Situation kommen jetzt ganz viele Geflüchtete. Was bedeutet das?
Die Tafeln sind tatsächlich ein Seismograph der Gesellschaft und wir haben eine sehr, sehr angespannte Situation zurzeit. Wir haben seit Anfang des Jahres einen Kundenzuwachs von über 50%, über 2 Millionen Menschen, die wir unterstützen. Und wir haben mehr als 30% der Tafeln, die temporär Aufnahmestopps schon verkündet haben, weil sie einfach keine Menschen mehr unterstützen können.
Und versorgen können, weil ja auch alleine zurückgegangen ist, was sie gespendet bekommen, was sie von den Supermärkten, von Hotels bekommen und eben eine immer größere Zahl von Menschen. Die Konflikte, die es mit ukrainischen Flüchtlingen gibt, wie beispielsweise in Weimar, können Sie das nochmal erzählen? Wie kam es dazu? Was bedeutet das?
Zu Weimar ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man einmal auf die Fakten schaut. Ja. In den Medien war es ja ein Einkaufszettel, der angeblich von ukrainisch Geflüchteten so abgegeben wurde. Dem war nicht so. Es war nachgefragt von einer Tafel, was sich denn Kundinnen, ukrainisch Geflüchtete, wünschen würden.
Und da tauchte Kaviar
auf. Es war ein Teil des Einkaufszettels auch nur zu sehen in dem Foto. Ja. Und da tauchte Kaviar auf, richtig. Wir haben da 2015 gute Erfahrungen gemacht, auch Menschen zu fragen, aber damals auch, was sie gerne essen. Und das wurde so dargestellt, genauso wie mit anderen Faktoren, als wäre das jetzt sozusagen der größte Konflikt und als wäre da eine Haltung vorhanden, die wir so nicht bestätigen können.
So eine Anspruchshaltung, dazu muss man allerdings auch wissen, dass in Russland und auch in der Ukraine Kaviar tatsächlich so eine Art Schwarzbrot ist und hier und da durchaus zu den Grundnahrungsmitteln gehört. Wie ist es im Osten, wo viele Menschen helfen, Frau Jendes, wo viele Menschen auch in der Tafel helfen, die selber nicht viel mehr Geld im Monat zur Verfügung haben. Gibt es da auch eine zusätzliche Konfliktsituation?
Tatsächlich ist es so, dass wir in Westdeutschland eine andere Ehrenamtskultur haben als in Ostdeutschland. Wir haben also in Westdeutschland viel mehr Menschen, die so die klassischen Rentendasein erreicht haben und den Tafeln unterstützen wollen. Und im Osten sind es tatsächlich, oder in Ostdeutschland, viele Menschen, die selber unsere Kunden sind, die dann eben aber das auch gerne helfen und dort unterstützen wollen. Aus unserer Sicht gibt es gibt Konflikte, das muss man ganz klar benennen, aber aus unserer Sicht sind die vor allen Dingen auf zwei Faktoren zurückzuführen. Zum einen gibt es einfach zu viele armutsbetroffene Menschen. Es werden mehr, es sind nicht nur ukrainisch Geflüchtete. Aufgrund der Energiekosten und der steigenden Lebensmittelpreise sind es auch Menschen, die sich nicht haben vorstellen können, zu den Tafeln zu gehen.
Wollte ich Sie gerade fragen, ja klar.
Ja, und die Behörden, das wissen wir vermehrt von Tafeln, haben auch sehr viel ukrainisch Geflüchtete zu den Tafeln geschickt, geht zu den Tafeln, und das suggeriert natürlich, als wären wir ein Teil des sozialstaatlichen Systems. Das sind wir nicht. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Ehrenamtsorganisation. Wir retten Lebensmittel, das ist unsere eine Seite der Medaille, und geben sie an armutsbetroffene Menschen weiter. Wir haben nicht alles und wir können nur das weitergeben, was wir bekommen. Wir unterstützen, wir versorgen nicht. Das ist Aufgabe des Staates.
Ja. Und insofern sind eben auch neue Kunden zu Ihnen gekommen, genau wie Sie sagen, die vorgestern noch gar nicht dachten, dass sie zu Ihren Kunden zählen würden. Wie ist das? Und das gilt es noch zu fragen, wie ist das mit den Flüchtlingen, die über die sogenannte Balkanroute kommen? Waren und sind Iraker, Afghanen und Syrer mit dabei? Gibt es Konflikte und Verteilungskonflikte jetzt auch unter den vielen, vielen Menschen dann vor Ort an den Tafeln?
Wir müssen uns da, glaube ich, einmal die Situation vergegenwärtigen, was in so einer Tafelausgabe täglich passiert. Da kommen Menschen, die sich nicht von der Politik gehört fühlen, die wirklich um ihre Existenz kämpfen müssen. Ja. Die sind angespannt, die sind unter Druck. Das gilt aber für alle Menschen, die zu uns kommen. Und natürlich kommt es da zu Konflikten. Und trotzdem haben wir 60.000 Ehrenamtliche, die wollen uns unterstützen, die wollen diesen Menschen helfen. Und das tun sie tagtäglich.
Frau Jendes, klasse, dass Sie heute bei uns sind. Kommen Sie bitte mit in die Runde und schon machen wir weiter, Herr Lindemann. Wir haben festgestellt, dass die Herzen offensichtlich sogar noch ein bisschen weiter offen sind als in 2015. Kann es aber tatsächlich eine Situation geben, wo ja, unsere Möglichkeiten enden. Also wo auch die Bereitschaft der Menschen nicht adäquat umgesetzt werden kann in eben eine echte Hilfe, weil auch die deutsche Bevölkerung echt ärmer wird.
Wenn die deutsche Bevölkerung sieht, dass wir einen Kontrollverlust in Deutschland haben, den wir zum Teil 2015 hatten, wo wir Personen ins Land gelassen haben.
Es tut mir leid.
Es tut mir leid.
Sie plädieren in Ihrem Buch für Differenziertheit.
Ja.
Und das ist 0,0 differenziert. Ja. Das Wort Kontrollverlust ist was, was ich ständig bei der AfD höre.
2015 waren Personen, da wussten wir nicht, wer im Land war und wer nicht im Land war. Und das darf nie wieder passieren. Die Menschen haben eine große Akzeptanz für unser... Wir haben es geschafft in vielen Bereichen. In manchen Bereichen haben wir es nicht geschafft. Wir haben leider noch zu viele im Bereich Integration haben wir es nicht geschafft. Wir haben zu viele Menschen, die in Hartz IV leben, die zu uns gekommen sind, die wir eigentlich für den Arbeitsmarkt hätten integrieren müssen. Im Bildungssystem haben wir in Deutschland, Brennpunktviertel, wo es leider zu viele junge Menschen gibt, die zu wenig unterstützt werden, um im Unterricht mitzukommen. Ich könnte dranbleiben.
Diese Beispiele rechtfertigen, dass Sie von Kontrollverlust reden?
Nein, wir hatten damals 2015, haben wir die europäische, die Schengen-Außengrenze nicht so geschützt, dass wir kontrollieren konnten, wer kommt ins Land, wer kommt nicht ins Land. Wer hat eine Berechtigung, ins Land zu kommen, beziehungsweise im Schengen-Raum und später nach Deutschland. Mhm. Heute haben wir eine Situation, wo die Menschen über die Balkanroute kommen. Und Frau Faeser, Sie haben als Innenministerin selbst, lass mich doch einfach mal einmal ausreden, Frau Müller. Die Innenministerin, Frau Faeser, Sie haben selbst an der bayerisch-österreichischen Grenze die Kontrollen verlängert. Das heißt, dort gibt es lagegerechtfertigte Kontrollen, Grenzkontrollen durch die Bundespolizei. Jetzt sehen wir beispielsweise in der Schweiz, wo in der Woche 1000 Personen durchgewunken werden nach Deutschland. Es gibt aber keine Kontrollen, in Tschechien auch. Wenn das weiter zunimmt, Frau Illner, dann fehlt die Akzeptanz in Deutschland für dieses Thema. Wenn die Menschen aber sehen, das ist gerechtfertigt, die Menschen brauchen Hilfe, jetzt auch mit der Ukraine, dann gibt es eine hohe Bereitschaft, die Menschen zu integrieren und mitzumachen. Aber es braucht eine Rechtsstaatlichkeit und die sehen wir im Moment zum Teil nicht, gerade an der Schweizer Grenze und an der österreichischen Grenze.
Also, so, jetzt ganz klare Frage, warum die Grenze zu Tschechien wird ja aber nicht kontrolliert, die zu Österreich kontrollieren wir. Da verlängern Sie jetzt, warum? Warum die eine ja, die andere nein?
Das kann ich Ihnen erklären. Ich habe mit beiden Kollegen sehr viele Gespräche gehabt, mit dem österreichischen Kollegen und auch mit dem tschechischen Kollegen. Und wir hatten eine Grenzkontrolle zu Österreich. Und in dieser Lage, die wir haben, habe ich sie verlängert, weil ich es nicht für geboten gehalten habe, in dieser Situation zu öffnen, weil das natürlich etwas suggeriert, womit ich im Moment dort ein Problem provozieren könnte. So, die Tschechen und die Österreicher haben sich nach unseren Gesprächen bereit erklärt, Grenzkontrollen zur Slowakei vorzunehmen. Deswegen war es auch nicht nötig an der deutsch-tschechischen Grenze, wo wir im Alltag so viele enge Verbindungen haben, Wirtschaftsbeziehungen, Arbeitsbeziehungen der Menschen, die tagtäglich pendeln, was eben auch nicht gewünscht ist, dort Grenzkontrollen einzuführen und zu wirklichen Problemen führen
Knaus
könnte. Das ist die Begründung.
Kaum noch auf dem Tisch. Ich möchte trotzdem noch mal fragen, Frau Müller, Sie sind ganz viel in Ostdeutschland unterwegs. Sie haben auf diesen Protestdemonstrationen mit Menschen gesprochen und haben hoffentlich verstehen wollen, warum und wogegen sie protestieren. Ist jemand gleich ein Rassist oder ein Extremist, wenn er befürchtet, dass Deutschland auch überfordert sein könnte?
Nein, grundsätzlich nicht. Ich verstehe auch, wenn man jetzt in der aktuellen Lage, man sieht, die Gaspreise werden steigen und so weiter, wenn man Sorgen hat. Absolut. Es kann auch jeder grundsätzlich demonstrieren gehen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber wenn man vor Ort ist und es ist angemeldet zu Nord Stream 2 öffnen oder Frieden jetzt oder wie auch immer die alle so heißen, oder unser Land zuerst, wie bei der AfD, dann trifft man eben auf Menschen, die mindestens rechtsoffen sind, wenn nicht mehr, weil es geht dann eben nicht darum, dass man sagt, oh, die Preise sind so hoch, bitte hört auf uns, bitte ändert was an der Politik, sondern da wird auf der Bühne gesagt, die Regierung muss weg, es muss durch den Reichstag gefegt werden, es geht immer um Flüchtlinge und es geht immer sozusagen gegen die Ukraine, pro Russland. Das heißt, wenn man da ist und sagt, ich habe wirklich gerade nur Sorgen und dahin kommt Und meines Erachtens, also wenn man dann sieht, was für Symbole da sind, was für Sprüche da gemacht werden, dass man eben das gesamte demokratische System eigentlich ablehnt. Man sagt, so geht's nicht mehr, die da oben gegen uns da unten. Das ist einfach demokratiefeindlich. Und wenn man wirklich Sorgen hat, aber dieses System eigentlich mag und irgendwie ein richtiger Patriot ist in meinem Sinne, dann muss man nach Hause gehen und zu einer anderen Demo gehen. Und es gibt andere Demos, die nicht so sind.
Und da teilen Sie, und wir sind an dem Punkt, wo wir vielleicht noch mal danach fragen, warum Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Herr Linnemann, in seiner Regierungserklärung gesagt hat, wir schaffen das. Und noch angefügt hat, und ich sage das auch ganz bewusst, also auch dem Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens müssen die Bürgermeister ja dann jetzt die Stube einrennen und sagen, dann hilf uns mal oder lass dir mit mir gemeinsam, uns gemeinsam ein paar Lösungen einfallen, wie wir das schaffen.
Ja, Herr Wüst hat ja gekämpft, auch gestern in der Sitzung mit Herrn Scholz, dass das Geld kommt. Dass die Kommunen sind ja diejenigen, nicht wir hier in Berlin. Wir sitzen hier in Berlin und sind weit weg. In den Kommunen werden die Fragen gestellt, wo sind die Unterkünfte, wie mache ich das in der Kita? Ja. Wir haben das doch von Herrn Palmer gehört. Und die brauchen doch unsere Unterstützung. Und deswegen hat Herr Wüst das völlig richtig angebracht.
Also zum einen ist uns ja gestern etwas gelungen gemeinsam, der Bundesregierung, gemeinsam mit den Regierungschefinnen und Chefs der Bundesländer, nämlich das Geld zur Verfügung zu stellen. Es gibt 1,5 Milliarden mehr für die kommunale Ebene über die Länder, um die Unterbringungssituation auch zu verbessern und die Kosten auszugleichen. Und es muss doch jetzt darum gehen zu sagen, wie können wir denn die Menschen, wie Sie es gerade beschrieben haben, entlasten und die Gesellschaft zusammenhalten, nicht die eine Gruppe gegen die andere auszuspielen. Deswegen ist doch das wirklich historische Entschädigungspaket, jetzt das Entlastungspaket der Bundesregierung, was ja jetzt gemeinsam auch mit den Ländern auf den Weg gebracht wird, das Entscheidende in dieser Situation, nämlich Menschen zu stützen, sozial abzufedern, zu sagen, wir sind dafür da, dass die Energiepreise nicht durch die Decke gehen, indem wir Gaspreisdeckel
Aber 1,5 Millionen im Vergleich zu den 100 Milliarden, Entschuldigung, im Vergleich zu den 200 Milliarden, dem Doppelwumms und anderem klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel in meinem Ohr, aber Frau Jendes hat sich gemeldet.
Wir haben ja schon zweieinhalb gezahlt.
Ja. Genau. Sind insgesamt 4,25. Genau. Ich will überhaupt nichts. 4,25 Milliarden.
Wir haben auch oft das Gefühl, dass sich eine armutsbetroffene Gruppe gegen eine andere ausgespielt worden sind. Dagegen wehren wir uns ganz ausdrücklich. Und ehrlich gesagt, die Erhöhung des Bürgergelds auf 53 Euro mehr, dass wir haben nicht, und dann diese Diskussion, die aus unserer Sicht am Thema vorbeigeht, ob nun Sanktionen und ab welchem und welche Vertrauenszeit davor, wir haben diese Menschen vor Ort und auch übrigens die deutsche Bevölkerung, die haben keine Rücklagen. Da geht es nicht darum, ob sie sich ein 49-Euro-Ticket leisten können, sondern die sind an einer ganz anderen Stelle. Und hier fordern wir die Politik auf, sprechen Sie mit uns. Wir haben über 60.000 Ehrenamtliche, die tagtäglich die Menschen unterstützen. Wir wundern uns wirklich, warum die Politik, wir haben auch sozusagen uns an Sie gewandt, an die verschiedenen Ministerien, nicht mit uns ins Gespräch geht, unser Riesenfundus nutzt und hier zu gemeinsamen Lösungen kommen. Denn im Moment ruhen Sie sich auf dem Ehrenamt zum Teil aus. Mhm. Das Ehrenamt ist belastet. Sie müssen Menschen wegschicken, obwohl sie unterstützen wollen. Sie brauchen völlig andere Kompetenzen. Dabei wollen sie eigentlich Lebensmittel retten und Essen ausgeben. Klar.
Und die Jobcenter weisen gleich an die Tafeln weiter und machen sich damit natürlich auch erstens weniger Mühe.
Und suggerieren ein völlig falsches sozialstaatlichen Teil.
Wir müssen Herrn Palmer noch...
Gasbremse ist, glaube ich, schon der richtige Weg. Sie haben ja zu Recht geschildert, dass Menschen mit diesen hohen Kosten kommen. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, den Deckel zu machen. Gaspreise und Strompreise. Und dass das auch in der Gesellschaft hilft.
Das heißt ja leider auch nicht, dass es auf den Preis zurückgeht, sondern es wird trotzdem auf einem hohen Niveau sein. Aber klar, das ist auch für die Tafeln, die natürlich auch unter wahnsinnig hohen Energiekosten leiden, Stromkosten.
Beim Bürgergeld gibt es
aber noch eine Hilfe.
Wir sind noch mal bei
einer ganz... Das ist allerdings für uns nicht ausreichend.
Wir müssen Herrn Palmer noch mal in die Diskussion holen, und zwar mit einem Vorwurf, den Friedrich Merz nach dem Sozialtourismus machte. Darüber müssen wir auch zwingend noch reden, weil wir kommen noch mal auf eine andere Art und Weise, Entschuldigung, zum Bürgergeld zurück.
Mit der zukünftig Bürgergeld genannten Sozialleistung lohnt es sich auch für Zuwanderer häufig nicht mehr, eine einfache Tätigkeit aufzunehmen. Und genau das zieht die Menschen aus vielen Ländern erst richtig an. Es schafft einen sogenannten Pull-Faktor.
So, da ist ja nochmal der Pull-Faktor und auch für Zuwanderer häufig nicht mehr attraktiv, eine einfache Tätigkeit aufzunehmen. Sie haben, Herr Palmer, genau das vorhin erwähnt. Sie haben gesagt, dass es auch in Tübingen schwer ist oder insgesamt schwer gelingt, Menschen in Arbeit zu bringen, die hierher geflüchtet sind. Bestätigen Sie auch da in der Sache die Äußerung von Friedrich Merz?
Also ich werde jetzt sehr ungern zum Dauerkronzeugen von Friedrich Merz.
Nur da noch.
Aber die Sachlage kann man hier empirisch überprüfen mit den Ergebnissen seit 2015. Ich habe die Tübinger Zahlen dem Gemeinderat vorgestellt kürzlich.
Ja.
Wir haben da 800 erwerbsfähige Personen, also nicht Kinder, nicht alte Menschen. Von denen sind 400, mehr als 6 Jahre, nachdem sie zu uns gekommen sind, nicht in Ausbildung, nicht in Arbeit, nicht erwerbstätig. Und die andere Hälfte ist wiederum nur zur Hälfte tatsächlich sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ich finde, diese Ergebnisse können nicht zufriedenstellen. Das bedeutet, dass diese Menschen dauerhaft von Transferleistungen leben müssen. Das ist auch eine Frage der Teilhabe in unserer Gesellschaft.
Ja.
Und es bedeutet, dass wir es eben nicht schaffen, Frau Müller hat es vorher erwähnt, die unbesetzten Arbeitsplätze durch Migration zu besetzen. Und dafür brauchen wir ganz offensichtlich andere Anreizsysteme. Ich habe auch das mal versucht. Wir haben die nicht besetzbaren Stellen bei der Raumreinigung in der Stadt mal Flüchtlingen übertragen wollen. Bedauerlicherweise war nach 2 Monaten niemand mehr da. Die haben alle gesagt, das ist nicht das, was ich machen möchte. Und mit den Transferleistungen komme ich auch gut klar. Da habe ich nachher nicht wesentlich weniger Geld. Und ich kündige wieder. Das ist, glaube ich, nicht gut für unsere Gesellschaft. Und wir müssen da auch von Geflüchteten mehr verlangen können, ohne dass einem das dann vorgeworfen wird.
Mhm. Herr Knaus, Frau Faeser.
Also eine Sache verstehe ich nicht ganz. Im nächsten Jahr gehen 1 Million Erwerbstätige in Deutschland in Rente. Und es kommen ein paar 100.000 nach. Darüber, ich habe eine österreichische Zeitung vor kurzem 250.000 Mitarbeiter gesucht. Das große Thema überall. Also die Aufgabe, die Herr Palmer richtig beschreibt, wie bringen wir Leute in Arbeit, die haben wir so oder so. Jetzt ist es aber so bei den Ukrainerinnen. Ich habe mit dem Stellvertreter des dem engsten Mitarbeiter des Bürgermeisters in Warschau vor kurzem geredet. 70% der Ukrainerinnen in Warschau im arbeitsfähigen Alter arbeiten. Das sind Leute, viele von denen, wenn sie es nur können, wenn sie die Sprache haben, wenn sie einen Kindergarten haben oder flexibel organisiert irgendeinen Ort, wo ihre Kinder sind, die wollen auch arbeiten. Wir haben in Deutschland, in Österreich, aber auch in anderen Ländern den Bedarf. Wir haben gleichzeitig der Ukraine ein Versprechen gemacht der europäischen Integration. Was ist besser für die europäische Integration? Meine Kinder waren in vielen verschiedenen Schulen im Ausland. Wenn diese Kinder jetzt, während sie ein Jahr, ein halbes Jahr oder auch 2 Jahre, 3 Jahre, wir wissen es ja nicht, wann sie zurückgehen können, Deutsch lernen, Freunde finden. Die Integration der Ukraine in Europa findet heute statt, durch die Familien. Das muss man alles organisieren. Da braucht man die Ressourcen. Man kann nicht die Verwaltung überfordern, man kann nicht die Kommunen überfordern. Das ist eine Jahrhundertaufgabe. Es ist die größte Fluchtbewegung in Europa seit den 40er Jahren. Aber es ist auch eine Chance. Und dieses Denken, gerade für die Parteien, die demokratischen Parteien im Bundestag, und ich sehe ja Unionspolitiker in den Rathäusern, die sagen ja das Gleiche. Die sagen ja auch, wir brauchen eigentlich Leute, wir können das mit den Mitteln, die wir haben, oft nicht selbst organisieren, aber es ist hier eine Gelegenheit, etwas zu tun. Andere schaffen es in Europa, Deutschland kann das auch schaffen, und da muss man sich eben ansehen, was man ändern muss.
Sekunde, Frau Jerdes noch, und dann ist Frau Faeser dran. Entschuldigung.
Ich kann da nur zustimmen. Wir brauchen einfach auch, wir sagen ja immer, wir brauchen auch eine soziale Zeitenwende, die auch ein anderes Menschenbild suggeriert als immer diese Aussagen. Und dann wollen sie bleiben, weil sie kriegen so und so viel mehr. Ich glaube, kein Mensch, der aus Krieg flüchtet, hat sich das so ausgesucht. Die Menschen kommen hier wirklich mit Traumen an und sind hier wirklich nicht, weil sie sozusagen jetzt die Möglichkeit haben, 150 Euro mehr oder weniger zu bekommen. Und deshalb kann ich nur sagen, diese soziale Zeitenwende, dieses Menschenbild auch einfach in Deutschland, auch unter der deutschen Bevölkerung, die armutsbetroffen ist. Wir kennen den Hashtag, ich bin armutsbetroffen, einfach mal zu ändern. Nicht dieses Selbstverschuldete immer in den Vordergrund zu rücken, das so leicht empfunden wird, sondern eine Integrationsleistung zu vollziehen, auch eine Möglichkeit, wirklich jetzt sozusagen als Gesellschaft, als Zivilgesellschaft zusammenzustehen. Allerdings muss die Politik die Rahmenbedingungen schaffen und das vermissen wir.
So, nochmal, Entschuldigung, Frau Faeser hat genickt die ganze Zeit. Gibt es noch was darüber hinaus,
ja, weil,
zu diesem guten Gedanken?
Nein, also den Gedanken teile ich komplett und deswegen habe ich ja gesagt, die Antwort auf Ihre Fragen sind die Verbesserung des Sozialsystems. Dazu gehört natürlich auch das Bürgergeld, die Abkehr von Hartz IV. Dazu gehört eine Kindergrundsicherung, die helfen würde, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Aber ich wollte auf Herrn Palmers Punkt noch mal zu sprechen kommen. Warum haben wir es denn nicht geschafft, die Menschen zu integrieren auf dem Arbeitsmarkt? Weil es ja offensichtlich auch nicht gewollt war. Die Gesetzgebung stand dagegen. Wir haben jahrelang Menschen, die hier gut integriert sind, mit Kettenduldungen hier gelassen, keinem gesicherten Aufenthaltsstatus. Das war nicht wirklich der Weg in Integration in den Arbeitsmarkt. Also da haben wir ja jetzt begonnen, mit dem Chancenaufenthaltsrecht genau diesen Gedanken zu verändern, dass gut integrierte Menschen, die hier sind, Qualifikationen mitbringen, dass sie auch direkt arbeiten dürfen, dass sie und ich glaube, dass
wenn sie 5 Jahre hier waren, Stichtag, ein Jahr Probezeit, genau. Also da gibt es ja eine Kette auch von Bedingungen. Ja, genau. Was aber eigentlich, aber Entschuldigung, wenn ich das nachfrage, Frau Faeser, ist das dann nicht eigentlich ein Ausweis dessen, dass wir eigentlich nie schaffen, Geduldete abzuschieben? Ist das nicht eine Kapitulationserklärung der misslungenen Abschiebung?
Nein. Geduldete werden ja nicht abgeschoben. Also es geht ja um vollziehbar Ausreisepflichtige, dass da wir die ein oder anderen Probleme haben, die meine Vorgänger auch versucht haben zu lösen, dass wir die nicht rückführen können. Aber es geht nicht um die Menschen, die hier gut integriert sind.
Gründe, aber es gibt auch praktische Gründe, warum die nicht zurückgeführt werden.
Genau, da haben wir
aber
eigentlich auch schon Veränderungen jetzt vorgenommen, auch gesetzlicher Art, die im Bundestag gerade beraten werden, um das zu verbessern. Das will ich auch nur noch mal sagen. Aber ich glaube, dass wir in völlige Veränderung brauchen, auch anzuerkennen in Deutschland, dass wir ein Einwanderungsland sind und das aktiv auch aber gestalten mit Gesetzgebung. Und das Chancenaufenthaltsgesetz ist der erste Punkt eines großen Migrationspaketes, wo wir genau das machen wollen. Wir sind wirklich was anwerben von Menschen mit Arbeitsfähigkeiten. Sind wirklich viel
Also dieses Recht ist ein guter Anfang, aber das 300.000 Menschen sind es in Deutschland, die das treffen könnte. Ja, aber am Ende bleiben nach Ihren eigenen Schätzungen von Ihrem Ministerium nur
80.000
übrig, die überhaupt dieses Recht dann bekommen
und die diese ganzen Bedingungen erfüllen.
Wir sind noch mal bei der Frage
Einwanderungsgesetz machen. Wir sind bei der Frage, die Union sagt, ich fasse Sie übel zusammen, Herr Linnemann, dass das kein Anreiz ist für Menschen, die keine Arbeit haben, wenn wir ihnen den Zugang zu diesem Arbeitsmarkt freundlicher gestalten, druckloser gestalten, sondern diesen Druck sogar rausnehmen. Dagegen wollen Sie sogar stimmen, Sie wollen gegen das Bürgergeld votieren, weil sie es für einen politischen Fehler halten.
Da geht es aber um etwas Grundsätzliches. Aber ich finde es schon mit Verlaub. Hier sitzt eine Bundesinnenministerin, die sagt, dass die Menschen nicht arbeiten können, weil sie geduldet werden und nicht arbeiten dürfen. Ich nehme nur mal das Beispiel Syrer, die eine hohe Anerkennungsquote haben, eine sehr, sehr hohe. Da haben wir 100.000 in Deutschland, 2/3 davon leben in Hartz IV. Also ich finde, wir müssen in einem Land leben, wo man die Dinge aussprechen darf, ohne gleich in die rechte Ecke gestellt zu werden. Wir müssen sachlich miteinander reden. Und Frau Bundesinnenministerin, was Sie gerade gesagt haben, das ist einfach sachlich falsch. Wir müssen uns die Frage stellen, und da sind wir, glaube ich, wieder zusammen. Was können wir tun, damit wir die Menschen besser integrieren, damit sie arbeiten gehen? Das ist der erste Punkt. Beim Thema Bürgergeld, da werde ich gegenstimmen, ja, aus voller Überzeugung. Wir haben heute Morgen im Handelsblatt vom Institut der Weltwirtschaft in Kiel ganz seriös, die einfach mal 8 verschiedene Konstellationen ausgerechnet haben. Die kommen zu dem Schluss, dass in 6 verschiedenen Konstellationen es besser ist, man nimmt das Bürgergeld, als wenn man arbeitet. Und da reden wir nicht um 2-3 Euros. Da gibt es eine Familie, einmal mit 3 Kindern, einer arbeitet Vollzeit, Geringverdiener. Der hat, wenn er arbeiten geht, 880 Euro weniger, als wenn er das Bürgergeld bekommt. Selbst wenn man gar keine Kinder hat, ein Paar, einer arbeitet im Niedriglohnbereich, aber Vollzeit, die haben immer noch 230 Euro weniger als derjenige, der in Deutschland arbeitet. Ist Arbeit in Deutschland eigentlich gar nichts mehr wert? Frau Illner, ich sage Ihnen ganz ehrlich, eigentlich müsste man ein Denkmal bauen für die Menschen, die in Deutschland arbeiten gehen. Und ich verstehe jeden Geringverdiener. Nein, stopp.
Genau, es geht um bessere Löhne.
Es geht um bessere Löhne. Dafür bräuchten Sie. Gut, das rechnen wir. Ich gehe voll mit Ihnen in die Debatte. Dafür bräuchten Sie einen Mindestlohn bei einer Familie mit 3 Kindern. Ich überschlage das mal und komme auf 15, 16 Euro. Den fordern selbst die Linken in Deutschland nicht. Und ganz ehrlich, ich verstehe jeden, der sagt, Das kann ich nicht mehr machen. Ich werde jeden Tag angesprochen, Frau Faeser.
Man, Ihnen waren die 12 Euro schon zu viel.
Nein, also das Frau Faeser, ich kann Ihnen nur sagen, Debatte dieses jetzt, Bürgergeld, das verschiebt etwas in Deutschland.
Nein, das tut es nicht.
Es verschiebt etwas in Deutschland.
Euro wir mehr. Herr Lindemann, das
880 Euro mehr für eine Familie mit drei Kindern. Wie wollen Sie das jemanden wissen rechtfertigen, Sie, einen Geringverdiener, der in Deutschland jeden ausmacht? Morgen 6 Uhr aufsteht, auf den Wecker kloppt und arbeiten geht? Wie wollen Sie dem das rechtfertigen, dass der 800 Euro weniger hat? Natürlich könnten Sie jetzt sagen, der kann ja zum Amt gehen und aufstocken. Aber was ist das denn für ein Gesellschaftsbild? 40 Stunden arbeiten und dann gehe ich noch aufstocken, um das Gleiche zu bekommen wie jemand, der nicht arbeitet. Da bin ich raus. Das ist nicht meine Politik und hat mit sozialer Marktwirtschaft gar nichts, aber auch rein gar nichts mehr zu tun.
Herr Lindemann, Sie haben das jetzt sehr verkürzt dargestellt. Sie haben eben selbst darauf hingewiesen, dass man aufstocken kann und dass das nicht automatisch so ist, wenn man Bürgergeld bekommt, dass es sich nicht mehr lohnt, in Deutschland zu arbeiten. Das stimmt einfach nicht.
Aber der arbeitet einer 40 Stunden, der stockt auf und andere arbeiten gar nicht.
Und Sie haben den Bericht von der Tafel gehört, über welche Themen wir reden, über Armut, die sich ja in den Tafeln tagtäglich zeigt, was ja zeigt, dass wir Sozialreformen
machen. Ich mache ganz viel für Armut. Ich habe eine Stiftung, meine ganzen Honorare. Wir müssen was für dieses Thema tun. Aber vergessen Sie doch bitte nicht die Millionen Menschen, die jeden Morgen aufstehen und arbeiten gehen. Die müssen doch was im Portemonnaie haben. Und nicht diejenigen, die nicht arbeiten. Die nicht arbeiten, die müssen wir unterstützen. Auch was das Bundessozialgericht sagt, beziehungsweise das Bundesverfassungsgericht. Die müssen auch jetzt einen Inflationsausgleich bekommen, ist doch klar. Aber ansonsten müssen wir doch die Menschen ermuntern, arbeiten zu gehen.
Natürlich.
Und sie haben doch auch eine Bringschuld, zu sagen, ja, wir machen das jetzt. Und das, was Gerhard Schröder, dass ich hier in der Sendung sitze und noch Gerhard Schröder verteidigen muss, da rede ich jetzt nicht von Russland, der hat Fördern und Fordern eingeführt. Sie streichen jetzt das Thema Fordern. Nein, und es gibt nur noch ein Fördern.
Nein,
und da sind wir einfach raus.
Das
Frau, danke, dass ich das noch sagen muss.
Jetzt
komme ich auch wieder runter.
Darf ich das noch gerade klarstellen? Das ist nicht richtig, weil gerade das Bürgergeld Anreize dafür setzt, und zwar sehr hohe, dass man sich weiter qualifiziert und weiterbildet. Es gibt bis zu 130 Euro mehr. Bis zu 130 Euro mehr im Monat, wenn man eine Weiterqualifizierung macht. Und das sind die Anreize, die man setzen muss, damit die Menschen in Arbeit kommen, eine Perspektive bekommen. Und deswegen ist das Bürgergeld auch richtig. Und bitte verkürzen Sie es nicht so sehr.
Wir sind bei der, aber das ist ja ein interessanter Punkt, auf Gerhard Schröder noch mal zu verweisen. Letzte Frage, Herr Palmer, vielleicht in Ihre Richtung. Wir sind mit der Agenda 2010 gestartet und dieser Regierung damals ja gestartet in einer riesigen Arbeitslosigkeit, um Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Und jetzt brauchen wir Fachkräfte und suchen dringend Menschen, die zusätzlich nach Deutschland kommen und suchen an allen Ecken und Enden Menschen, die arbeiten und erleichtern, wie formuliere ich das jetzt, erleichtern und nehmen den Druck raus. Also ist das auch in Ihren Ohren unlogisch? Schließen Sie sich eher Herrn Lindemann an oder Frau Faeser?
Die Frage war wieder lang. Ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden. Ich glaube, das Problem der fehlenden Anreize, materiellen Anreize zu arbeiten, besteht in den Gesellschaftsgruppen, in denen Arbeiten nicht per se schon mal aufgrund des Status notwendig ist. Ja. Und da geht es auch nicht so sehr um das Hochqualifizierte. Da ist auch die Weiterqualifizierung nicht wesentlich, sondern wir haben auch ganz viele ungelernte Tätigkeiten, wo sich niemand mehr findet. Und die Frage zu stellen, wie man das richtig konstruiert, dass da ein Anreiz zur Arbeitsaufnahme besteht, das halte ich für nötig. Da bin ich bei Herrn Lindemann. Und ganz objektiv ist es zu wenig, denn es kann nicht erklärt werden, dass so viele Stellen in diesem Bereich unbesetzt sind, während auf der anderen Seite Hunderttausende keine Arbeit aufnehmen. Dieses Thema ernsthaft anzugehen, hielt ich schon für nötig, was aber nicht gegen das Bürgergeld spricht, sondern eher die Frage der Transferentzugsrate und der Frage der Sanktionen betrifft.
Und dann sind wir, Herr Knaus, noch mal bei dem Blick nach vorn und sagen, das ist zu schaffen. Sie sind optimistisch, dass diese Riesenkrise zu bewältigen ist hier in Europa und in Deutschland? Oder sind wir tatsächlich davor nicht gefeit, eben auch in eine gefährliche Situation hineinzugehen?
Also wir sind hier jetzt mittlerweile längst in einer Schicksalsgemeinschaft mit den Ukrainern. Die Ukrainer erleben Schreckliches jeden Tag. Aber wenn die Ukraine scheitert, der Titel dieser Sendung war Weniger Geld, mehr Flüchtlinge. Wenn Putin seinen Traum verwirklicht, dann haben wir sehr, sehr viel mehr Flüchtlinge in Europa. Und es kostet uns sehr, sehr viel mehr. Denn nur eine erfolgreiche, eine stabile ukrainische Demokratie ist eine Garantie dafür, dass wir nicht 15 Millionen Flüchtlinge haben hier in den nächsten zwei Jahren. Denn was wir gesehen haben, ist, wenn Putin das Land besetzt, den Terror ausübt, dann werden nicht nur die Frauen und Kinder kommen, sondern auch die Männer. Wir müssen also der Ukraine helfen. Da wir das aber so klar müssen, und da, glaube ich, sind alle demokratischen Parteien in Deutschland und auch alle Europäer ja einer Meinung, das ist ja das Gute, dieser Konsens ist ja nicht so schwach, der bricht ja nicht. Ja. Brauchen wir jetzt die ernste Diskussion, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir es, dass die Ukraine keine Hyperinflation hat? Ja. Welches Geld, welche Unterstützung brauchen wir, dass die Binnenvertriebenen in der Ukraine bleiben können, dass die nicht vertrieben werden, weil der Staat dort zerfällt.
Und wie man die Flüchtlinge auch besser in Europa verteilen kann. Wie schaffen wir es, in Europa
auf die Solidarität in ganz Europa zu setzen. Nur ich bin dann überzeugt, wir müssen es schaffen, wir werden es schaffen. Und so wie in meiner Jugend der Film Rocky Balboa 1985, der ist immer auf den Beinen gestanden, der ist nie umgefallen und in der 15. Runde hat er dann Ivan Drago doch besiegt. Europa, die Ukraine, wir sind in dieser Situation. Putin versucht mit Terror zu gewinnen, wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Und ich glaube, letztlich, ich sehe viel mehr Gemeinsamkeiten in dieser Grundfrage in Deutschland und in Europa mit wenigen Ausnahmen den Extremisten, die uns nicht den Ton vorgeben dürfen. Und man darf sich von denen auch nicht einschüchtern lassen.
Wir müssen leider einen Punkt machen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Diskussion heute Abend an diesem Tisch und auch nach Tübingen natürlich zu Boris Palmer und Sie zu Markus Lanz weitergeben, der heute unter anderem Dietmar Bartsch von der Linken zu Gast hat. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächsten Donnerstag wieder dann zur gleichen Zeit und Sie kommen hoffentlich gut durch die Nacht. Vielen Dank nochmal an alle für die Debatte heute. Dankeschön.